Staatsoberhäupter und ihre Frauen. Staatsoberhäupter und ihre Frauen. Das ist nicht nur ein Thema für den Boulevard oder die Regenbogenpresse, sondern das ist auch ein Thema für die Bibel. Heute Morgen geht es noch einmal um Ahab und seine Isabel, 1. Könige 21, Staatsoberhäupter und ihre Frauen. Da geht es auch knallhart um politischen Einfluss. Welchen Einfluss nimmt sie auf ihn? Staatsoberhäupter und ihre Frauen, da geht es auch um ethisches Vorbild. Also etwa, welches Verständnis von Ehe transportieren die beiden? Als Herodes Antipas seine Nichte Herodias heiratete, da war das sowohl Inzest als auch Ehebruch. Denn er hatte sie seinem Bruder ausgespannt. Und deshalb sagte Johannes der Täufer zu ihm, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und als Paulus unter sechs Augen mit dem Statthalter Felix und dessen Frau Drusilla sprach, da redete er nach Apostelgeschichte 24 unter anderem über Gerechtigkeit, Keuschheit und das zukünftige Gericht. Warum? Weil die junge Dame schon Felix dritte Frau war und er mindestens ihr zweiter Mann. Auch 2000 Jahre danach können wir als Christen also nicht so tun, als sei es völlig in Ordnung, dass die First Lady in unserem Staat, also die Frau an der Seite des Bundespräsidenten, dass die First Lady eigentlich eine Second Lady ist. Frau Schad ist nicht Frau Gauck. Und von daher dürfte eine evangelische Kirche, die ihre eigenen Ordnungen ernst nimmt, das Präsidentenpaar eigentlich nicht zum Abendmahl zulassen. Erst recht, wenn es sich beim Präsidenten um einen ehemaligen Pastor handelt. Und wissen Sie, es geht dabei mitnichten um kleinkariertes Moralisieren. Es geht nicht um irgendein billiges mit dem Finger zeigen, sondern worum geht es? Es geht schlicht um die eine Frage. Was gilt in der christlichen Gemeinde mehr? Was gilt in der christlichen Gemeinde mehr? Gottes Wort oder die Macht eines Königs? Gottes Gebot oder die Autorität eines Staatsoberhauptes? Was wiegt für Christen, also für Menschen, die den lebendigen Gott ehren, schwerer? In unserer Predigtreihe über die Könige Israels, da begegnen wir heute Morgen einem Mann, der vor genau dieser Frage stand, wenn auch unter etwas anderen Umständen. Was wiegt schwerer, Gottes Wort oder des Königs Wunsch? Dieser Mann musste sich kurzfristig entscheiden. Dieser Mann hat für seine Entscheidung einen hohen Preis bezahlt. Und dagegen ist unsere Situation noch komfortabel. Und trotzdem kann dieser Naboth für uns persönlich, zu einer starken Herausforderung werden. Durch die Frage, wann haben Sie das letzte Mal einen Preis für eine Gewissensentscheidung zahlen müssen? Und bis zu welchem Preis würden Sie gehen? Und für wen? Aber der Reihe nach. In unserer Predigtreihe sind wir immer noch bei Ahab, dem Herrscher des Nordreichs Israel, 9. Jahrhundert vor Christus. 22 Jahre wird er dort regieren. Sein Hauptkennzeichen, hatten wir letztes Mal gesehen, war eine ausgeprägte Gottlosigkeit. Er versuchte, den biblischen Glauben im Lande auszulöschen und durch einen Götzenkult für Baal zu ersetzen, für diesen Götzen und für die Aschera. Die treibende Kraft hinter Ahab war seine Frau Isabel. Und daran erinnert uns auch das Fazit in unserem heutigen Kapitel, 1. Könige 21, 25. Sie haben den Text vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Da lautet dieses Fazit in Vers 25, es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isabel verführte. So viel zum Thema König und Frau. Und letzten Sonntag hatten wir nun mitbekommen, wie diesem Ahab ein starker Prophet in den Weg tritt, sich ihm entgegenstellt, Elia. Elia hat seinen Auftrag mutig ausgeführt, aber dann umso schwerer darunter gelitten, dass die Mehrheit des Volkes aus seiner Predigt keine Konsequenzen zog. Das war das Tragische. Man kehrte nicht mit fliegenden Fahnen zum Gott Israels um. Das hatte er erhofft, dafür hatte er gepredigt, dafür hatte er gebetet. Aber das geschah nicht. Es gab keine Erweckung im großen Stil. Es gab keine nachhaltige Veränderung der geistlichen Großwetterlage. Das passierte alles nicht. Und darüber ist dieser Bote Gottes fast verzweifelt. Aber Gott hat seinen Eiferer getröstet. Gott hat seinen Eiferer neu ermutigt, das sahen wir. Gottes Mühlen malen langsam, aber stark. Und der Herr hat doch sein treues Volk auch in diesen Zeiten. Und darauf musste Elia erstmal wieder gestoßen werden. Und Gott hat ihm das gesagt. Am Ende von Kapitel 19, die es gehört haben, erinnern sich noch daran, da sagt Gott, 1. Könige 19, Vers 18, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeder Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ich will treue Leute übrig lassen, die dem Gott Israels mit ganzem Herzen nachfolgen. Und einer von diesen 7000 ist nun unser Naboth, von dem dieses 21. Kapitel handelt. Und der, es kann gar nicht anders sein, steht auch wieder im Konflikt mit seinem Umfeld. Eben weil der Großteil des Umfeldes Gott nicht treu ist und er treu bleiben will. Wer ist Naboth? Wir erfahren über ihn relativ wenig. Aber das, was wir erfahren, sollte uns größten Respekt abnötigen. Gehen wir also hinein in diesen Bericht. Zunächst die Verse 1 bis 3. Nach diesen Geschichten begab es sich, also nach allem, was vorher gelaufen war. Naboth, ein Jezreeliter, Jezreel, eine Stadt in Nordisrael, etwa 90 Kilometer nördlich von Jerusalem. Naboth, ein Jezreeliter, hatte einen Weinberg in Jezreel, bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria, also von Nordisrael. Samaria war der eigentliche Königssitz und in Jezreel hatte er seine Winterresidenz. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nah an meinem Hause liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Und wie reagiert Naboth? Vers 3, aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Eigentümlich, was zunächst wie Sturheit bei Naboth anmutet, ist in Wirklichkeit die Folge seines treuen Glaubens. Auf den ersten Blick ging es ja nur um einen Weinberg, der sich im Besitz der Familie von Naboth befand. Und unglücklicherweise lag ihr Anwesen unmittelbar neben dem Zweitwohnsitz des Königs, der sich während des Winterhalbjahres meist dort in Jezreel aufhielt. Und aber Ahab hatte seine Augen schon lange auf diesen herrlichen Weinberg geworfen. Der fehlte ihm noch. Das wäre so die ideale Ergänzung der königlichen Parkanlagen. Die Grundstücke lagen ohnehin dicht beieinander. Wie wir hier lesen, den Weinberg musste er haben. Das hatte sich tief in sein Herz gegraben. Also sucht der König seinen Nachbarn höchstpersönlich auf. Das wird ein kurzer Deal über den Gartenzaun hinweg, so stellt er sich das vor. Vers 2a, Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten draus machen, weil er so nah an meinem Haus ist, will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder es dir eben bezahlen. Ahab bietet gute Konditionen, einen besseren Weinberg oder entsprechende Barbezahlung. Und Ahab muss zu seinem Erstaunen erkennen, dass Naboth das Land unter keinen Umständen hergeben will. Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Aus Ahabs Staunen wird Ärger. Dabei handelt Naboth gar nicht aus egoistischen Motiven, sondern für Naboth besteht ein echter Gewissenskonflikt. Er sieht sich in der Verantwortung vor dem lebendigen Gott. Er sagt, das verhindere der Herr, dass ich das tue. Ich darf es nicht vor Gott. Warum? Was hat Gott mit dem Land zu tun? War das nicht die Privatsache von Naboth und seiner Familie? Nun, wir müssen wissen, in Israels Geschichte hat das Land immer auch eine tiefe theologische Bedeutung. Das war schon verbunden mit der Verheißung Gottes am Abraham. Das Land, es gehört Gott selbst. Und Gott hat jedem Stamm und jeder Familie einen Teil davon anvertraut zur treuen Bewahrung. Aber es gehörte Gott Es war anvertrautes Pfund für die Familien. Und das Land war zugleich ein Symbol, eine Metapher für Israels Erlösung aus der Knechtschaft. Sie waren raus aus fremdem Lande. Deswegen war das Land so wichtig. Ist das Land bis heute so wichtig für Israel? Und so sollte dieses Land im Erbe der jeweiligen Familie bleiben und nicht weiterverkauft werden. Gott hatte das in 3. Mose 25 ganz deutlich gesagt. Sie können die Stelle zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen. 3. Mose 25, da heißt es etwa in Vers 23, darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein. Und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Also ihr wohnt auf meinem Land. Verkauft es also nicht. 3. Mose 25. Und für Nabat heißt das nun, wenn ich dem König Ahab entgegenkomme und ihm das Land trotzdem gebe, dann muss ich in Kauf nehmen, gegen den König der Könige zu sündigen, gegen Gott. Und im Zweifelsfalle geht Gottes Wort vor Königswort. Nabot entscheidet sich also für Gott. Nabot nimmt dafür in Kauf, dass ihn diese Entscheidung möglicherweise einen hohen Preis kosten wird. Denn Ahab regierte ja schon lange genug. Er war bekannt für seine Brutalität und für seine Frau. Und der Zahltag lässt nicht lange auf sich warten. Ab Vers 4 lesen wir weiter. 1. Könige 21, ab Vers 4. Da kam Ahab heim, voller Unmut und zornig um des Wortes Gottes willen, dass Nabot, der Jezreeliter, zu ihm gesagt hatte, ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm, was ist, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht isst? Er sprach zu ihr, ich habe mit Nabot, dem Jezreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch König über Israel, steh auf und sei guten Mutes, ich werde dir den Weinberg Nabots des Jezreeliters verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und den Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot oben an dem Volk. Und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert. Und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in der Stadt wohnten, taten, wie ihn Isebel entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Nabot oben an dem Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus, steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Nabot ist gesteinigt und tot. Als aber Isebel hörte, dass Nabot gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Nabots des Jezreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Nabot lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Nabot tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Nabots des Jezreeliters und ihn in Besitz zu nehmen. Und schon springt sie uns wieder an, diese ewige Frage nach der Gerechtigkeit. Gibt es je Gerechtigkeit? Das ist das Thema über dieser Predigt. Gibt es je Gerechtigkeit? Wie sollen wir das ertragen, wenn die Bösen so oft die Oberhand behalten? Ist denn nicht Nabots Gott der Herr? Hat er das nicht in den vorangegangenen Situationen eindrücklichst bewiesen, wie er die Dürre geschickt hat als Gericht über ein gottloses Volk? Wie er beim Showdown auf dem Karmel bewiesen hat, dass er der mächtige Gott ist? Er hat es doch nachdrücklich unter Beweis gestellt. Ja, aber nicht immer demonstriert Gott seine Macht so schnell. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Nicht immer demonstriert Gott seine Macht so schnell. Warum lässt derselbe Gott dann den Clou dieser Isebel-Mafia so reibungslos gelingen? Warum? Wie kann es sein, dass Herodes in einer Bierlaune den Kopf von Johannes, den Täufer, auf dem silbernen Tablett geliefert bekommt? Von einer Stunde auf die andere, auf Betreiben seiner moralisch fragwürdigen Frau. Wie kann das sein? Warum durften die Pfeile der Auka-Indianer das irdische Leben von Jim Elliot und seiner Freunde jäh beenden? Warum wird Naboth nicht vor Ahabs Häschern bewahrt? Das ist der erste Grund, warum uns diese Situation aus dem 9. Jahrhundert vor Christus so nahe kommt. Erstens die kurzfristige Tragik des Treuen. Warum kurzfristig, werden wir später noch sehen. Jetzt sehen wir erstmal mehr die Tragik des Treuen. Aber Sie können, wenn Sie mitschreiben, das schon mal dazu schreiben. Die kurzfristige Tragik des Treuen. Das ist Punkt 1. Tja, das war Naboth. Er war ein Treuer. Treu seinem Gott gegenüber. Treu seiner Familie, seinem Familienerbe gegenüber. Er hat diese Ackerentscheidung, wir sahen das, eben nicht aus eigennützigen Motiven getroffen, sondern weil er sich fragte, was will Gott von mir? Was will Gott von mir? Was ist richtig in biblischer Bewertung? Das hat er sich gefragt. Und dabei hat er in dieser Freiheit gehandelt, die Gott seinen Leuten schenkt. Er hatte die Freiheit, so zu fragen. Etwa im Sinne des Gedichts von Theodor Storm. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Der Freie fragt nicht nach den Folgen für sich selbst, sondern er fragt erstmal, ist es wahr? Ist es richtig? Und so fragt Naboth. Und die Prediger des sogenannten Wohlstandsevangeliums wollen uns weismachen, dass Gehorsam gegen Gott sich immer gleich positiv in einem angenehmen Leben auszahlt. Wenn du glaubst, geht's dir gut. Wenn du glaubst, hast du Erfolg. Wenn du glaubst, bist du gesund. Die Bibel warnt uns vor dieser Gleichung. Massiv. Ja, Gott schenkt uns jetzt schon ganz viel Bewahrung und Freude. Das ist wahr. Und ich denke, jeder Christ kann davon im besten Sinne ein Lied singen. Aber Gott hat nicht versprochen, nirgendwo in der Bibel, dass es uns beim Leben mit ihm hier auf dieser Erde emotional immer gut geht. Das hat er nicht versprochen. Er hat nicht versprochen, wenn du meinen Willen tust, wirst du immer Erfolg haben. Er hat nicht versprochen, wenn du mir dienst, dann wirst du immer gleich Ergebnisse und Früchte sehen. Und das ist manchmal für uns schwer auszuhalten, weil uns dieser Gedanke so nahe liegt. Eigentlich müsste es doch klappen, wenn einer sich an Gottes Wort hält, das müsste doch klappen. Die Schriftstellerin Grace Irvin hat das in ihrem wunderbaren Roman über einen jungen Pastor einmal sehr gut herausgearbeitet. 3 Bände hat dieser Roman. Dieser Passus kommt aus Band 2, der größere Reichtum, Grace Irvin, dass ein bibeltreuer Pfarrer namens Andrew, der trifft mit seinem Dienst auf viele Widerstände, weil er Gottes Wort wirklich anwendet. Erwachsen ihn im Laufe der Zeit seiner Amtsführung viele Gegner. Da heiratet eine junge Frau einen Nichtchristen und Andrew warnt sie vor den Folgen. Und das Ganze geht dann auch sehr schlimm aus für die junge Frau. Aber die Familie ist wütend. Wie kann der Pastor sich hier einmischen? Ein junger Mann, junger, intelligenter Student, will aufrichtig in die Mission gehen. Und Andrew unterstützt ihn. Aber er macht sich damit den Vater zum Feind, weil der seinen Sohn um jeden Preis in einem weltlichen Beruf sehen will. Und so kommt ein Fall zum anderen. Die liberalen Gegner des Pastors sammeln ihre Truppen und drängen den Pastor schließlich aus der Gemeinde heraus. Und das Schlimmste, als der Widerstand sich zuspitzt, entzieht ihm seine eigene Frau, die sonst immer geistlich total hinter ihm stand, entzieht ihm seine eigene Frau die Unterstützung und zweifelt selbst an ihrem Mann, ob das richtig ist, dass der so durchzieht. Nach schlimmen Wochen für beide sieht die Frau dann ihre Schuld ein. Und plötzlich versteht sie, warum sie sich so verrannt hat. Und dann kommt sie wieder heim und es kommt zu diesem Gespräch. Sie sagt, du, ich konnte mir nicht vorstellen, dass einer, der für Christus eintrat, sich nicht durchsetzen würde. Mein Bruder Viktor hatte vor Jahren eine gute Stellung ausgeschlagen, weil er sonst seinen Dienst im Kindergottesdienst nicht mehr hätte weiterführen können. Und ich fand damals, dass er ganz im Recht und zu bewundern sei. Aber kurz darauf bekam er eine andere und bessere Stellung. Und auch das fand ich durchaus selbstverständlich und in Ordnung. Und dann fingen die Dinge an, sich hier in der Gemeinde gegen dich zu verwenden. Hätte Dick Williams Vater seinen Fehler eingesehen, das war der seinen Sohn nicht in die Mission gehen lassen wollte, hätte Joyce ihren Kirk aufgegeben oder hätte er sich bekehrt? Oder hätte Harris nachgegeben, das war ein rücksichtsloser Geschäftsmann, der dann vom Abendmahl ausgeschlossen wurde. Hätte er nachgegeben und seine Schuld erkannt, dann hätte auch ich weiterhin gesagt, du wärst im Recht. Aber nichts von alledem geschah. Ich sah, in was für eine Lage du dich brachtest und ich liebte dich und es passte nicht zu dem, was Gott meiner Meinung nach hätte tun müssen. Wärest du im Recht gewesen, dann hätte er, meinte ich, dir deine Unternehmung gelingen lassen. Und deshalb kam ich zu dem Schluss, du wärst im Unrecht, weil es nicht aufging. Und dann einige Minuten später sagt sie, ich sehe jetzt ein, dass deine Entscheidungen richtig waren. Was also geschehen ist, also auch dein Rausschmiss aus der Gemeinde, muss also irgendwo in Gottes Willen liegen. Er hat es zugelassen, er steht hinter dir. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, sagt die Cecily, also die Ehefrau, dass ich keinen Sinn darin sehe. Ich verstehe nicht, warum es so ausgegangen ist. Und Andrew antwortet ihr, du siehst keinen Sinn? Ist das alles? Nun, wenn es dich erleichtert, ich sehe auch keinen. Es gibt ein ungeheures Rätsel. Eine Lösung gibt es, das weiß ich. Und eines Tages werden wir sie sehen. Man muss sich aber auch nicht zu wichtig nehmen. Wenn ich an manche Christen aus der Frühzeit denke, sagt Andrew, die ihr Leben in den Dienst des Evangeliums stellen wollten und denen dann die Rede abgeschnitten wurde, weil sie im Gefängnis landen. Ich bezweifle, dass sie sehr viel Sinn darin gesehen haben. Auch Johannes Hus hat sicher das Gefühl gehabt, also der tschechische Reformator, Vorläufer von Luther, hat sicher das Gefühl gehabt, dass vieles umsonst war, als seine Bücher und sein Leib den Flammen übergeben wurden. An die Richtigkeit des eigenen Weges glauben, wenn alles aufgeht, wie die Lösung bei einer Detektivgeschichte, das ist leicht. Da würde ich mit Paulus sagen, das ist Wandeln im Schauen. Aber an die Richtigkeit des Weges zu glauben und auf ihm zu bleiben, nur um Gottes Wortes willen, wenn immer wieder alles schief geht und wenn man schließlich damit rechnen muss, dass in diesem Leben eine Lösung vielleicht gänzlich ausbleibt, das heißt dann wohl im Glauben wandeln. Und das will Gott jetzt von mir haben, wie es mir scheint. Zitat Ende. Das ist manchmal schwer auszuhalten, wenn die Dinge nicht aufgehen. Die Tragik der Treuen. Und Naboth wandelte so im Glauben. Naboth erfuhr diese Tragik der Treuen. Er lebte in Gottes Urteil. Er hatte diesen sicheren Kompass. Er gehorchte auch dort, wo es weh tat. Und dadurch wurde er unbequem für die Obrigkeit. Und so wird dieser Naboth für uns zum Beispiel für den Widerstand, den Gottes Kinder in dieser Welt einfach erwarten müssen, wenn wir uns nicht anpassen. Das hat Petrus schon seiner Gemeinde zugerufen. In 1. Petrus 4, Vers 12 hat er gesagt, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Also nach dem Motto, das ist ganz normal, dass es so kommt, die Tragik der Treuen, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Das ist das Erste, was uns dieses Ereignis um Naboth so nahe bringt. Die Tragik der Treuen, die kurzfristige Tragik der Treuen. Und eng damit verbunden ist dann eine zweite Beobachtung. Das ist, wenn Sie so wollen, die Rückseite derselben Medaille. Und das verstärkt unseren Schmerz noch oftmals, dass es diese Rückseite der Medaille auch geht. Das kann uns manchmal in Anfechtung stürzen. Das Zweite nach der Tragik der Treuen ist der Erfolg der Egoisten. Und hier sage ich auch gleich dazu, der kurzfristige Erfolg der Egoisten. Die kurzfristige Tragik der Treuen, zweitens der kurzfristige Erfolg der Egoisten. Und erfolgreich sind sie wirklich. Es lässt einen erschaudern, mit welchem Tempo diese Enteignungsaktion durchgezogen wird. Und der Bibeltext, Sie haben das wahrscheinlich gemerkt, der Bibeltext unterstreicht diese Brutalität, die da waltet. Durch die knappe, schnörkellose Art und Weise, mit der diese dramatische Intrige berichtet wird. Das geht zack, 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 Schritt für Schritt, ohne großen Kommentar. Das ist fast ein herzloser Ton, in dem das hier erzählt wird. Nicht, weil der Berichterstatter herzlos wäre, sondern weil die Vorgänge herzlos sind. Das System der Egoisten funktioniert wie geschmiert. Bevor Naboth seine Verteidigung organisieren und sich irgendwie schützen kann, ist er den Weinberg los und sein Leben gleich mit. Und weitsichtig wie sie sind, sorgt diese Mafia dafür, dass mögliche Erben gleich mit umgebracht werden. Das können wir in 2. Könige 9, Vers 26 lesen, dass es hier um das Blut Naboths und seiner Kinder ging. Also die Erben wurden gleich mit erledigt. Es ist schon erstaunlich, wie die hier zusammenhalten. Der kindische König, die ichsüchtige Intrigantin und die herzlosen Helfershelfer. Alle miteinander. Ahab, der kindische König, Isabel, die ichsüchtige Intrigantin und dann diese Bürokraten des Regierungsapparates und der Verwaltung, die herzlosen Helfershelfer. Und Ahab, das haben wir hier in Vers 4 gesehen, der verhält sich wie ein kleiner Junge, dem ein dringender Wunsch nicht erfüllt wird. Er legt sich trotzig ins Bett, will nichts mehr essen. Ein beleidigter, wehleidiger König. Das sagt viel über seinen Charakter. Voller Unmut, zornig um des Wortes willen des Naboth, er legte sich auf sein Bett, wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Und Isebel nimmt die Sache entschlossen in Angriff. Ahab wieder wie Wachs in den Händen seiner Frau. Vers 7, da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch König über Israel, steh auf, iss, sei guten Mut, ich werde dir den Weinberg schon verschaffen. Ja, sie war die Tochter eines phönizischen Königs, der selbst durch Mord an die Macht gekommen war. Dass auch ein Herrscher unter einem Gesetz steht, das war ihr ein völlig fremder Gedanke. Der Wunsch des Herrschers ist das Gesetz. So ging das. Und wenn der seine Macht nicht benutzt, um sich durchzusetzen, dann ist er ein Waschlappen. Und damit nichts schief geht, organisiert Isebel die Sache selbst. Sie nimmt es selbst in die Hand. Und sie achtet peinlich drauf, so viel Öffentlichkeitsarbeit hat sie inzwischen gelernt, dass die Intrige immerhin den Anschein des Rechts bekommt. Und nicht nur des Rechts, sondern Isebel verkleidet ihren Mordanschlag als eine religiöse Veranstaltung. Das ist infam. Sehen Sie ab Vers 8. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen, also eine religiöse Veranstaltung, und setzt Naboth oben an dem Volk. Und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, also Zeugen, juristische Zeugen, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert. Und dann führt ihn raus und steinigt ihn. Das Fasten soll signalisieren, man hätte vor den Göttern was gut zu machen. Und die Ironie ist, es gab ja tatsächlich hier etwas gut zu machen, aber die Täter gebärden sich als die Verteidiger des Rechts und der Moral. Zwei Zeugen werden vorgeladen, so wie das alttestamentliche Recht es forderte. Und in Vers 15 ist schon alles gelaufen. Als aber Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf, nimm in Besitz den Weinberg Naboths des Jezreelitas, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben, denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Zwei gekaufte Zeugen machen die Sache perfekt. Und wissen Sie, das erinnert uns auch an den Prozess gegen unseren Herrn, in dem ja auch zwei gedungene Zeugen aufgetreten sind und ihre Lügengeschichten vorgetragen haben. Jesus ist der Naboth des Neuen Testaments. Und wo immer wir als seine Nachfolger Unrecht leiden, wo wir bezichtigt werden, wo wir verunglimpft werden, wo wir angegriffen werden, um Gottes Wahrheit willen, da dürfen wir wissen, dass uns niemand so nahe steht wie Jesus und niemand uns so gut versteht wie Jesus. Was für ein tragischer, trauriger Tod, den Naboth stirbt. Ein kindischer König, eine ichsüchtige Intrigantin, tja, aber die beiden hätten keinen Erfolg gehabt, wenn es nicht diese herzlosen Helfershelfer gegeben hätte, die da das Spiel mitspielen. Verstehen Sie, der Erfolg der Ungerechtigkeit verdankt sich in vielen Fällen nicht nur der Bosheit, sondern auch der Schwäche und der Feigheit jener, die sich nicht widersetzen, sondern mitmachen. Das ist bis heute so. Wissen Sie, diese herzlosen Helfershelfer, das sind typische Opportunisten, die das Schmieröl jedes Unrechtssystems darstellen. Vielleicht sind sie gelähmt vor Menschenfurcht, aber das macht ihr Verhalten nicht besser. Vielleicht wollen sie ihre Familien schützen, das ist ja verständlich, aber das macht ihre Schuld nicht geringer. Und auch darin ist Naboth kein Einzelfall, das finden wir in der Bibel immer wieder, dass die Ungerechtigkeit gegen Gottes Leute von staatlichen und juristischen Stellen gedeckt oder gar betrieben wird. Obwohl doch Gott dem Staat eine so hohe Würde gegeben hat. Römer 13, wir Christen sollen uns der Obrigkeit unterordnen, sofern sie nicht gegen Gottes Wort handelt. Wir sollen sie stützen. Und doch, wie oft hat sich diese Staatsmacht, die eigentlich von Gott gestützt und gewollt ist, gegen Gottes Leute gerichtet? Obwohl die Christen grundsätzlich eine Stütze für jeden Staat sein könnten. Und das haben auch die Kommunisten in der Sowjetunion kapiert gehabt. Die haben immer gerühmt, dass die Christen nicht saufen, dass sie gute Arbeiter sind, dass sie ehrlich sind. Die haben eigentlich gern mit Christen gearbeitet und haben sie trotzdem verfolgt. Und da denken wir an die Gemeinden der Sendschreiben in der Bibel, wie sie bedrängt waren durch den römischen Kaiserkult. Und wie viele Konflikte hat Paulus mit staatlichen Stellen erlebt? Manchmal haben sie ihn beschützt und dann wieder nicht. Dann hat ein schlampiger Gouverneur in Caesarea ihn 2 Jahre lang im Gefängnis schmoren lassen. Einfach mal so. Und er wollte predigen und kam nicht raus. John MacArthur berichtet von 2 Studentinnen in Wisconsin, die für ihre Wohnung noch eine 3. Mitbewohnerin suchten. Eine der Bewerberinnen nahmen sie nicht auf. Und sie waren ehrlich genug, ihr auch die wahre Begründung zu sagen. Weil diese Frau sich zu einem lesbischen Lebensstil bekannt hatte. Und wie richtig die Entscheidung der beiden christlichen Studentinnen war, zeigte sich dann in den nächsten Wochen. Die bekennende Lesbe erhob Anklage wegen Diskriminierung. Und daraufhin verfügte eine staatliche Einrichtung, nämlich die Wisconsin Human Rights Commission, also die Menschenrechtskommission von Wisconsin, verfügte, dass die beiden angeklagten Studentinnen der Klägerin $1,500 Schmerzensgeld zahlen mussten. Und außerdem wurde von ihnen verlangt, ein sogenanntes Umerziehungsseminar zu besuchen, eine Re-Education Class. Und dieses Seminar wurde von Homosexuellen unterrichtet. Verglichen mit anderen Ländern, denke ich, können wir für unseren Staat noch ausgesprochen dankbar sein. Ich erinnere daran, als einer unserer Uni-Vorträge durch Gewaltanwendung aufgelöst und verhindert werden sollte, da hat die Polizei unseres Staates unser Recht verteidigt und dafür gesorgt, dass wir die christliche Veranstaltung fortsetzen konnten. Dafür hat unser Staat gesorgt und dafür sind wir dankbar. Und doch ist es auch in Deutschland im 21. Jahrhundert möglich, dass gläubige Familien, die ihre Kinder aus Gewissensgründen nicht dem staatlichen Sexualkundeunterricht aussetzen wollen, weil sie sagen, das ist Sache des Elternhauses, der Sexualkundeunterricht, weil sie sagen, die in den Schulen propagierte Ethik verdankt sich weitgehend dem Neomarxismus, das können wir mit unserem christlichen Gewissen nicht vereinbaren. Es ist möglich, dass in unserem Land gläubige Familien, solche Familien von unserem Staat mit Strafgeldern und Vater oder Mutter sogar mit Gefängnis bedroht werden. Das ist alles schon passiert. Und auch Nabot, der sich auf sein Gewissen vor Gott beruft, der nicht mal gegen irgendein staatliches Gesetz verstößt, sondern eben nur dem Willen des Königs nicht nachgibt, der wird ein Opfer der staatlichen Institutionen. Und die herzlosen Helfershelfer melden brav Vollzug, Vers 14. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Nabot ist gesteinigt und tot. Das Werk ist geschafft. Der Erfolg der Egoisten ist wieder einmal gesichert. Isabel dürfte aufgeatmet und sich innerlich beglückwünscht haben. Das war das perfekte Verbrechen, keine Spuren, keine öffentlichen Proteste, alle Gegner beseitigt. Isabel hat mal wieder gezeigt, wie der Herr im Haus ist. Und Ahab darf endlich seine pubertäre Ungeduld befriedigen und sein Spielzeug auspacken. Aber Nabots Familie ist ausgelöscht. Und der Leser, der an den Gott der Bibel glaubt, wird innerlich geschüttelt. Weil er zwar nicht so dramatisch, aber immerhin ähnliche Situationen vielleicht aus seinem eigenen Leben kennt. Oder von christlichen Freunden. Oder von Missionaren, die er unterstützt. Und sofort kommt die Frage von Psalm 73, Bruder Donner hat uns das vorgelesen, wieder hoch. Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum haben die Egoisten Erfolg? Gibt es je Gerechtigkeit? Und aus der Gerechtigkeitsfrage wird schnell die Gottesfrage. Warum lässt Gott das zu? Rührt ihn das überhaupt? Sieht er das überhaupt, was mit seinem Nabot passiert? Das ist doch sein Nabot. Die kurzfristige Tragik des Treuen, der kurzfristige Erfolg der Egoisten. Was macht Gott damit? Und hier beginnt jetzt der entscheidende Abschnitt. Und da müssen wir nochmal genau hinsehen. So hart sich die nächsten Verse auf den ersten Blick auch lesen. Sie bringen eine ungemein tröstliche Botschaft von Gott für uns. Und deswegen wollen wir das noch gemeinsam ansehen. Aber, Vers 17, aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbiter, also dem Propheten Gottes. Und was sagt Gott? Mach dich auf und geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberge Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr. Du hast gemordet, dazu auch fremdes Gut beraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahias. Die waren auch von Gott gerichtet worden wegen ihrer Gottlosigkeit, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Und auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Jezreels. Und wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen, und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Das ist der letzte Punkt. Und den stellen wir unter die Überschrift die endgültige Gerechtigkeit Gottes. Die kurzfristige Tragik der Treuen, der kurzfristige Erfolg der Egoisten und schließlich zum Schluss die endgültige Gerechtigkeit Gottes. Verstehen Sie? Während Isebel noch an das perfekte Verbrechen glaubt, während Isebel sich noch einbildet, sie hätte alle Spuren verwischt und die Einladungsschreiben an die Ältesten, die die Intrige formuliert haben, sind längst im Schredder wieder verschwunden, ist der lebendige Gott längst auf dem Plan. Er hat alles gesehen. Er hat alles gesehen. Er schaut nicht weg. Und er lässt dem Ahab durch Elia sagen, ich habe dich gefunden. Er schaut nicht weg. Er bleibt nicht untätig. Das sehen wir ja hier. Und Ahab will ausweichen. Ahab will den Konflikt so auf eine persönliche Ebene schieben. Ja? Hier in Vers 20, so halb beleidigt, sagt er zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Als ob das eine persönliche Sache zwischen Ahab und Elia wäre. Und Elia lässt sich darauf gar nicht ein. Er macht deutlich, das geht nicht um seine Sache zwischen dir und mir, sondern es geht um eine Sache zwischen dir und Gott. Darum geht es. Er hat dich gefunden und du hast dich verkauft, Ahab. Du hast deine Seele weggeworfen für deine egoistischen Ziele. Und Gott lässt dich nicht durchkommen. Und dann sehen wir hier in Vers 19, wie Gott den Schuldigen überführt. Und Ahab wird als der Hauptverantwortliche angesprochen, genauso wie nach dem Sündenfall Adam als der Hauptverantwortliche angesprochen wird, weil er die letzte Verantwortung trägt. Er kann sich nicht hinter Isebel verstecken. Elia geht nicht zu Isebel, sondern zu Ahab. Er steht für sein Haus. Und Gott überführt ihn. Und er sagt ihm in Vers 19, du hast gemordet und geraubt. Da wird nichts verharmlost. Und Gott überführt ihn nicht nur, sondern Gott richtet die Ungerechtigkeit mit allen Konsequenzen. Er richtet sie an Ahab selbst. Vers 19 am Ende, die Hunde werden dein Blut lecken, du wirst ohne richtiges Begräbnis, das heißt entehrt, sterben. Er richtet die Ungerechtigkeit an Ahabs Nachkommen, Verse 21 bis 22, da wird ganz deutlich gesagt, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen, samt deinen Nachkommen, die ich ausrotten werde. Und danach kommt Ahasjas Sohn nochmal für 2 Jahre an die Macht und dann, als der stirbt, ein anderer Sohn nochmal 12 Jahre und dann ist Schluss. Und die Leiche dieses zweiten Sohnes, das kann man in 2. Könige 9 nachlesen, wird dann auf Nabots Acker geworfen werden, von denen, die ihn töten. Und auch Isebel, die Drahtzieherin, bekommt ihr gerechtes Urteil in den Versen 23 bis 24. Da lesen wir, auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Israels. Das ist sehr deutlich gesprochen und Sie können das nachlesen, wie das im Einzelnen sich vollzog in 2. Könige 9, Vers 30 bis 37. Ganz detailliert. Und wir wundern uns vielleicht, warum die Bibel so viele Einzelheiten auflistet. Warum die Bibel das wirklich bis ins letzte Detail hinein entfaltet und belegt. Der lebendige Gott sorgt für Gerechtigkeit. Das ist die Botschaft. Verstehen Sie, gibt es Gerechtigkeit? Ja! Er lässt das Böse nicht durchkommen. Er vergisst nicht, was seinen Kindern angetan wird. Das dürfen wir wissen. Und das darf dich trösten. Und der Apostel Paulus hat im Grunde genommen dieses ganze Geschehen in einem einzigen Satz zusammengefasst. In 2. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. 2. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7, da sagt Paulus, denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns. Es ist gerecht bei Gott. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und diese Wahrheit ist Balsam für unsere geschundene Seele. Balsam für unsere, angesichts der Frage von Psalm 73, warum lässt Gott das zu? Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum siegt scheinbar die Ungerechtigkeit? Balsam für unsere geschundene Seele. Dass wir sehen, die Tragik des Treuen ist kurzfristig. Der Erfolg der Egoisten ist kurzfristig. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist endgültig. Die Gerechtigkeit Gottes ist endgültig. Und darum wurde gerade diese Geschichte, unser Predigttext, für einen jungen indischen Mann zum entscheidenden Anstoß dafür, dass er sich zum Gott der Bibel bekehrt hat. Das ist hochinteressant. Dieser junge Inder war aufgewachsen in einem armen Viertel in Indien. Er hat Ausbeutung und Gewalt dort erlebt. Und er hatte ein tiefes Verlangen nach Veränderung der Verhältnisse. Er wollte den Spieß umdrehen. Und er hat gesagt, ich will eine gute Ausbildung suchen, um später einmal Macht zu haben und für Gerechtigkeit zu sorgen. Und dann wurde er Chemiker, kam ans College auf dem Wege dieser Ausbildung und da gaben ihm Christen seine erste Bibel. Und er hatte gar kein religiöses Interesse. Aber irgendwann hat er in diese Bibel reingeschaut und die erste Geschichte, auf die er dort stößt, ist 1. Könige 21. Unser Text ist der Bericht über Isabel, Naboth und Ahab. Und dort in diesem Bericht trifft er auf genau die gleiche Not, die sein Herz verbittert hat. Machtmissbrauch, korrupte Gerichte, Enteignung von Land, hilflose Opfer. Es war ihm alles so vertraut. Aber was ihn am meisten umgehauen hat, war, dass Gott sich auf Nabots Seite gestellt hat. Dass er Ahab und Isabel nicht nur angeklagt hat, sondern dass er für Gerechtigkeit gesorgt hat. Hier war ein Gott, der für Gerechtigkeit stand. Und er hat ausgerufen, als er das las, ich hatte nie gewusst, dass so ein Gott existiert. Dieser junge Inder. Und er las weiter durch das Alte Testament und fand immer neue Bestätigungen dafür, dass dieser Gott gerecht ist. Und das hat ihn zutiefst, zutiefst bewegt. Dieser Gott der Gerechtigkeit zog ihn an, obwohl er ihn noch gar nicht persönlich kannte. Und er wusste, ein solcher Gott würde meinen Durst nach Gerechtigkeit verstehen. Ein solcher Gott würde meinen Durst nach Gerechtigkeit verstehen. Ich hatte nie gewusst, dass so ein Gott existiert. Das war seine spontane Reaktion auf die Naboth-Geschichte. Zu dem Zeitpunkt war der Inder noch nicht zu Christus bekehrt, aber dieses 21. Kapitel war der erste Lichtstrahl des Heiligen Geistes, der sein Herz erreichte. Und von dort aus durfte er dann Schritt für Schritt den Weg zu Jesus finden, der uns Gottes Gerechtigkeit durch seinen Tod am Kreuz schenkt. Und er durfte verstehen, ich brauche ja selber Vergebung für meine Ungerechtigkeit, Vergebung für meine Schuld. Ich stehe ja selber vor Gott im Grunde genommen nicht besser da als Ahab. Und Christus gab sein Leben. Er bezahlte für mich mit seinem Leben, damit ich Gottes Gerechtigkeit geschenkt bekomme. Damit ich ein Kind Gottes werde. Damit ich Vergebung meiner Sünde bekomme. Aber schon vorher, schon als er noch nicht Christ war, da hatte dieser junge Inder instinktiv geahnt, welch tiefen Trost Nabots Gott gerade für jene Gotteskinder bereithält, die von menschlicher Ungerechtigkeit niedergedrückt werden. Und liebe Gemeinde, das will ich zum Schluss noch sagen, dieser heilige Gott der endgültigen Gerechtigkeit ist gerade nicht ein Gott der kalten Rache. Das dürfen wir nicht verwechseln. Das wäre ein fatales Missverständnis. Wenn wir glaubten, dass dieser Gott der endgültigen Gerechtigkeit ein Gott der kalten, zynischen Rache und Vergeltung wäre. Und gerade deshalb hat wohl der Heilige Geist dafür gesorgt, dass am Ende dieses Kapitels noch eine kleine Einzelheit eingefügt wird, die man gern überliest. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das bei der Vorbereitung dieser Predigt zum ersten Mal verstanden, warum dieser Vers da steht. Ich habe erst gedacht, der passt doch hier gar nicht hin. Aber jetzt glaube ich, verstanden zu haben, warum Gott den da noch eingefügt hat. Da kündigt Gott dem Ahab das Gericht an. Vers 27. Und dann heißt es hier, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Also das tut ihm offensichtlich aufrichtig leid. Und jetzt sehen Sie, wie Gott darauf reagiert. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbeter. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Aber zu seines Sohnes Lebzeiten. Da will ich dann das Unheil über sein Haus bringen. Ist das nicht erstaunlich? Schauen Sie, Gott sieht in das Herz dieses Ahab, er sieht, dass der das in dieser Stunde ernst meint und er reagiert nach allem, was gewesen ist, mit Milde. Dieser Vers, der macht so deutlich, Gott freut sich über diese Einsicht des Ahab. Gott freut sich über diese Reue. Siehst du nicht, Elia? Er demütigt sich. Er hat was verstanden, offensichtlich. Und was macht Gott? Das Gericht wird nicht aufgehoben, aber aufgeschoben. Und durch diesen Aufschub, durch diese gnädige Reaktion Gottes auf Ahabs kurzfristige Buße, da bekommt der Ahab die Chance, nochmal neu über sein Leben nachzudenken. Da wird ihm nochmal eine Tür geöffnet. Es ist, als ob Gott ihm nochmal eine Tür aufmachen würde und sage, nun kehr doch gründlich um. Nun wende dich doch von deinem Götzendienst ab, gib den Weinberg zurück, sieh deine Schuld endgültig ein und tu Buße vor mir, tu wirklich Buße und bitte mich um Vergebung und ändere dein Leben. Aber die nächsten Kapitel zeigen, dass Ahab diese Chance nicht nutzt, dass er sich dann doch in sein altes Leben verstrickt. Aber dieser Vers 29 ist so wichtig. Siehst du nicht, dass Ahab sich demütigt? Er ist so wichtig, weil er uns einen Einblick in Gottes Herz gibt. Und weil er uns zeigt, noch im Gericht will Gott sich erbarmen. Noch im Gericht will Gott sich so gern erbarmen. Er will so sehr die Umkehr des Sünders. Denken wir, was er durch Hesekiel Kapitel 18 gesagt hat. Ich will nicht, dass der Sünder verloren geht. Ich will, dass er umkehrt. Ich will nicht, dass er stirbt. Ich will, dass er lebt. Ja, Gottes Gerechtigkeit ist durchgreifend. Aber es ist keine kalte Rache. Dürfen wir niemals verwechseln. Und umso tiefer muss es uns berühren, dass dieser Gott, der so gern Gnade erweist, am Ende für ganze Gerechtigkeit sorgen wird. Das ist Nabots Trost. Und das ist der Trost für alle geschundenen Jünger Jesu. Bleibt am Ende nur noch die Frage nach dem Zeitpunkt, zu dem Gott für Gerechtigkeit sorgt. Jetzt könnte ja einer kommen und sagen, naja, schön und gut, dass Nabot zu spät gerechtfertigt wurde, aber was haben er und seine Familie noch davon gehabt? Was habt er noch davon gehabt? Warum kommt Gottes Gerechtigkeit oftmals so spät? Ja, den Petrus hat er in Apostelgeschichte 12 aus dem Gefängnis rausgeholt, aber sein Kollege Jakobus konnte wenige Verse vorher von Herodes Agrippa ermordet werden. Später hat es dann Herodes auch sehr schlimm erwischt. Er starb einen grauenvollen Tod. Aber warum so spät? Warum nicht, bevor er Jakobus töten konnte? Und warum wurden Ahab und Isebel nicht ausgebremst, bevor sie Nabot ermorden konnten? Und so könnten wir jetzt weitermachen. Und Fall um Fall anführen, wo wir das Timing von Gottes Gerechtigkeit einfach mit unseren Vorstellungen nicht in Einklang bringen können. Das stimmt. Und unser Herr hat natürlich gewusst, dass uns solche Fragen umtreiben würden. Und darum hat er uns in seinem Wort eine Hilfe gegeben. Eine Hilfe gegeben, wie wir mit genau dieser Frage fertig werden. Und sie steht in der Bergpredigt. In Matthäus 5, ab Vers 11. Da hat der Herr Jesus selbst uns die entscheidende Hilfe gegeben. Da sagt er: Selig seid ihr, Matthäus 5, Vers 11, wenn euch die Menschen um meinetwillen, also um das Wort des Gottes, um Gottes Wahrheit, um Jesu willen, wenn die Menschen euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und hier könnte man auch Nabots Namen eintragen. Man könnte sagen, ebenso haben sie auch verfolgt den Nabot. Und daran sehen wir zum Schluss nochmal die geheimnisvolle Logik von Gottes endgültiger Gerechtigkeit. Sie verwandelt die kurzfristige Tragik der Treuen in ewige Freude. Und sie verwandelt die kurzfristigen Erfolge der Egoisten in ewiges Gericht. Und wenn wir Nabot in der Ewigkeit einmal wiedersehen, und wir werden ihn wiedersehen, dann wird Nabot keine Sekunde mit Ahab tauschen wollen. Und dann wird Nabot in ewiger Freude keine Sekunde daran zweifeln, dass unser Gott ein gerechter Gott ist. Wohl dem, der diesem Gott schon jetzt gehört. Amen.